herzlich willkommen zu Love Grows Inside You, deinem Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich durch deine Kinderwunschzeit. Ich bin die Expertin für dich, wenn es darum geht, wie kannst du deinen Kinderwunsch wieder mit mehr Vertrauen und mehr Leichtigkeit füllen und verbringen. Und ich nehme dich an die Hand und gemeinsam gehen wir da durch. Und ja, heute in dieser Podcast-Folge sprechen wir über ein Thema, das tatsächlich viele Frauen betrifft und doch sehr oft im Stillen bleibt. Und zwar geht es heute um Endometriose und auch um Adenomyose. Das ist eine Erkrankung, die nicht nur körperliche Schmerzen verursacht, sondern auch tief in unsere emotionale und seelische Welt hineinwirkt. Und meine Gästin heute in dieser Podcast-Folge ist die Expertin dafür, und zwar Eva Sturm. Sie ist Mentorin und Coachin eben für Frauen mit Endometriose und Adenomyose. Und ja, ihre Mission ist es oder ihre Vision ist, dass die betroffenen Frauen wieder zurückfinden, auch ins Vertrauen und in ihren Körper. Und sie sagt, dass ein Leben auch mit dieser Erkrankung möglich ist, mit Leichtigkeit. Und ach, das ist so schön, dass wir heute sprechen oder dass wir gesprochen haben, Eva und ich, und dass ich dir heute diese Folge präsentieren kann. Ja, weil Eva begleitet einfach Frauen auf ihrem Weg in ein erfülltes Leben mit dieser Erkrankung und ja, mit einem tiefen Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Körper, Trauma, Nervensystem, weil sie eben auch selber betroffen ist. Und wir sprechen darüber, wie Trauma und Endometriose zusammenhängen können, welche Rolle das Nervensystem in der Heilung auch spielt, was es braucht, um trotz Schmerz, trotz Einschränkungen wieder in Verbindung mit sich selbst zu kommen. Und diese Folge ist eine Einladung für dich, deinen Körper auch mit anderen Augen zu sehen, vielleicht als ja weise, sprechende Instanz, die dir nicht nur wehtun möchte oder gegen dich ist, sondern dich führt und dir was mitteilen möchte. Ja, und ich wünsche mir, dass du nach diesem Gespräch ein bisschen mehr Mitgefühl für dich empfindest und viele Erkenntnisse für dich gewonnen hast. Und vielleicht spürst du auch, dass Heilung viele Gesichter haben kann. Und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Inspiration beim Zuhören. Hallo liebe Eva, schön, dass du da bist. Schön, dass du in meinen Podcast gekommen bist, um ein bisschen über dich und über Endometriose und Feminismus-Themen zu sprechen und Traumata. Also erstmal herzlich willkommen.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Oh, ich mich auch. Eva, nimm uns mal kurz mit. Wer bist du und was machst du und was war so dein persönlicher Weg zur Arbeit mit Frauen mit Endometriose?
Ja, also mein Name ist Eva und ich bin Yogalehrerin und Coachin für Frauen mit Endometriose. Adenomyose ist ja die Schwester von Endometriose, Kinderwunsch, weil das oft mit einhergeht. Und auch dem Wunsch, sich wieder mehr mit dem eigenen Körper, der eigenen Weiblichkeit und ultimativ sich selbst zu verbinden. Und ich bin dazu gekommen, weil ich selbst die Diagnose Endometriose bekommen habe, vor jetzt schon fast gut 10 Jahren. Und bin dann auch eine Zeit lang den schulmedizinischen Weg gegangen und habe Hormone genommen und all das und habe weiter funktioniert. Aber ich habe dann einfach auch gemerkt, ja, dass ich Stück für Stück meinen Körper nicht mehr gefühlt habe, mich nicht mehr richtig gefühlt habe. Sind es meine Emotionen oder kommt es von diesen ganzen vielen Hormonen, mit denen ich mich vollstopfe und fehlende Libido, you name it. Und und dann habe ich halt gesagt, okay, ich werde jetzt die Hormone gegen den Rat der Ärztinnen absetzen. Und das will ich aber nicht natürlich einfach so machen und gucken, was passiert, sondern mich natürlich währenddessen auch entsprechend unterstützen. Und was halt für mich eine ganz, ganz große Stütze damals war, war das Yoga, was mich schon seit mindestens 2006 begleitet, also sicher da zu dem Zeitpunkt auch schon über 10 Jahre. Und damals gab es noch nicht so viele Angebote speziell für Frauen mit Endometriose oder generell wirklich Yoga für Frauen. Und deswegen habe ich dann so in gewisser Weise meine Berufung gefunden. Und Stück für Stück habe ich dann aber gemerkt, okay, Yoga ist super, zum einen um Beschwerden zu reduzieren und vorzubeugen und erst in den Erstkontakt sozusagen zu kommen mit sich selbst. Aber man kann eben noch tiefer gehen. Und da bin ich dann eben zum Embodiment, zu Somatics gekommen. Und das ist jetzt eben mein zweiter Pfeiler meiner Arbeit sozusagen in meinem körperbasierten Coaching. Und ja, genau. Und auch Aufstellungen mache ich auch noch mittlerweile, weil ich gemerkt habe, dass noch unbewusste Themen da manchmal, gerade bei Frauen, die noch nicht so einen Zugang zum Körper haben und ja, jetzt halt nicht 6 Wochen Yoga mit mir machen können, bevor sie mit mir starten, dass man da auch gut dann auch auf Themen zugreifen kann. Genau.
Eva, kann ich dich da gleich mal ganz persönlich fragen,
Ja.
ob also in welchem Stadium hast du Endometriose?
Boah, das war, also es gibt ja verschiedene Messlatten und das war damals Stufe 4 von 5, glaube ich. Also noch nicht so schlimm wie jetzt irgendwie bei manch anderen, aber nach der OP meinte der Chirurg damals so, ja, also wenn sie jetzt ein paar Wochen gewartet hätten, dann hätte man einen linken Eierstock mit rausnehmen müssen. Und wenn man ein paar Monate gewartet hätte, dann auch ein Stück vom Darm, weil das war alles sehr krass miteinander verwachsen. Und meine Frauenärztin zu dem Zeitpunkt hatte eben gesagt, ja, warten Sie mal ein paar Monate, vielleicht geht die Zyste von alleine wieder weg. Und ich hatte eben das Glück, dass ich eine gelernte Frauenärztin in der Familie habe, der ich mein Ultraschallbild gezeigt habe. Und die meinte, also bei der Größe von der Zyste hol die lieber mal eine zweite Meinung. Und hat mir da auch einen Spezialisten genannt, genau. Und der hat dann gesagt, so, ja, also 99% Wahrscheinlichkeit Endometriose. Und bei der Größe würde ich auch nicht lange warten, um das zu entfernen. Und genau,
Wow,
also
okay.
ja.
Ja. Und wie ist es mit deinem Kinderwunsch?
Großes Thema. Ich habe einen Kinderwunsch, auf jeden Fall. Ich hatte auch schon eine Fehlgeburt vor jetzt 5 Jahren ungefähr mit meinem Ex-Partner. Aber ich lebe gerade in Scheidung. Dementsprechend ist der Kinderwunsch zwar da, aber nicht aktuell, wenn man das so Sinn macht. Ja.
Ja.
Also, aber jetzt sozusagen beim Dating schaue ich schon darauf, dass ich nur Männer treffe, die offen dafür sind, weil, ja, mal gucken. Also, ich
Ja.
weiß zwar auch, dass ich ein erfülltes Leben führen würde, egal, ob ich jetzt ein Kind dazu kriege oder nicht, aber das wäre so das Sahnetörtchen obendrauf.
Voll schön.
Genau.
Ja. Viele der Hörerinnen kennen Endometriose, haben schon mal davon gehört, wissen wahrscheinlich auch, was das medizinisch so bedeutet. Wie würdest du Endometriose beschreiben, eben nicht nur medizinisch, sondern auch wirklich als Erfahrung im Frauenkörper, in deinem Körper?
Ja, also medizinisch gesehen sagt man ja, okay, es sind Zellen, die den Zellen der Gebärmutterschleimhaut ähnlich sind, die sich außerhalb der Gebärmutter ansiedeln und dazu Entzündungen führen, Verwachsungen führen, zum Teil auch eben Abbluten und zu Zysten führen. Und man kann sich das so vorstellen, man hat einen ständigen Entzündungsherd im Körper. Das heißt, du hast weniger Energie, weil der Körper braucht natürlich auch sehr viel Energie, um die ganze Zeit gegen Entzündungen zu kämpfen. Also Erschöpfung ist ein ganz großes Thema. Dann ist dein Immunsystem natürlich geschwächt, weil wenn es die ganze Zeit versucht, irgendwie da Entzündungen zu betteln, hat es auch nicht so viel Kraft für andere Sachen. Und ja, bei vielen geht es eben auch mit krassen Schmerzen einher, egal ob jetzt während der Menstruation oder zu anderen Zeitpunkten. Und dadurch, dass es eben chronisch ist und zum Teil auch wirklich noch schlecht erforscht zum gewissen Grad, beziehungsweise die Forschungsergebnisse, die es gibt, noch nicht bis zu den meisten Frauenarztpraxen nach unten gesickert sind, sage ich jetzt mal. Ist es halt auch sehr schwierig, wird man oft nicht ernst genommen, Bei vielen braucht zwischen 5 bis 10 Jahren, bis sie die Diagnose bekommen. Und ja, die Pille ist halt so das Allheilmittel irgendwie. Und es wird halt nicht geguckt, okay, was liegt denn drunter? Womit hängt es denn noch zusammen? Und somit fühlt man sich oft sehr ausgeliefert, sehr hilflos, unverstanden und auch alleine, weil natürlich auch im Umfeld viele da nicht so viel Verständnis dafür haben, dass man jetzt dann sagt, okay, ich muss schon wieder was einen Termin absagen, weil ich meine Tage habe, oder wahrscheinlich ich kann zu dem Termin nicht, weil ich wahrscheinlich meine Tage habe. So, und ja, dann, ja, Periodenschmerzen kenne ich auch, dann nimm halt eine Ibo, dann wird es schon so, solche Sachen. Oder hab dich doch mal nicht so. Also das, ja, das ist schon auch anstrengend. Und natürlich hat es somit dann auch einen Effekt auf deine Leistungsfähigkeit im Berufsleben und auf deine persönlichen Beziehungen, auf deine Partnerschaft, egal ob mit oder ohne Kinderwunsch, weil auch Schmerzen beim Sex oft ein großes Thema sind. Und ja, also es ist ein Blumenstrauß an Sachen, die man da mitbekommt mit dieser Diagnose. Und ja.
Ja, also das Gute ist ja, dass tatsächlich in den letzten Monaten, Jahren, wenigen Jahren da noch mehr Fokus drauf kommt und noch mehr Forschungsbereiche und sowas da, ja, wie sagt man dazu, aus dem Boden gestampft werden, beziehungsweise es auch Gelder gibt, dass man daran forschen kann. Aber ja, so, also ich bin jetzt nicht selber betroffen von Endometriose, habe aber natürlich schon viele Frauen begleitet mit Endometriose. Und das ist meine Schwester hat zum Beispiel auch Endometriose. Das wird gleich auch nochmal spannend, wenn wir über das Thema Traumata sprechen. Genau, und da weiß ich auch, was das bedeutet. Also das ist wirklich einfach ein großer Einschnitt im Leben.
Ja.
Und es kommt nicht so viel Verständnis dafür, ne? Was
Ja.
das wirklich bedeutet. Ja, genau, du hast gesagt, unter Endometriose, da liegt vielleicht noch was anderes aus als nur diese Körpersymptomebene.
Ja.
Und ich hatte dich ja angeschrieben aufgrund eines Posts auf Instagram. Und zwar ging es darum, Endometriose und Traumata.
Ja.
Und du sprichst darüber, wie das zusammenhängen kann. Was
Ja.
genau bedeutet das aus deiner Sicht?
Also in dem speziellen Post bin ich auf mehrere Studienergebnisse eingegangen aus diesem Jahr, die gezeigt haben, dass Kindheitstraumata die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person Endometriose entwickelt, wirklich maßgeblich steigert. Also ich glaube, es waren so 20 bis 30% höhere Wahrscheinlichkeit. Und das beweist eigentlich für mich nur etwas, was ich davor mir schon gedacht habe, ne? Also man sieht, okay, Trauma kann eine Ursache für die Entwicklung dieser Krankheit sein oder eine Mitursache, aber gleichzeitig ist ein oder kann das Leben mit Endometriose, was damit einhergeht, auch traumatisch sein. Gerade wenn man jetzt hat, auf den Umgang mit Medizinern zum Teil ja, eingeht und OPs. Es gibt viele Frauen, die haben dann krasseste Not-OPs. Und du weißt, du gehst rein, weil es heißt, der Blinddarm ist irgendwie ja, kurz vorm Zerplatzen und kommst raus ohne Gebärmutter oder ohne linken Eierstock oder was auch immer. Oder mit künstlichem Darmausgang so, ne? Und wirst dann damit halt irgendwie stehen gelassen so. Und das wiederum an sich kann auch sehr traumatisch sein oder auch, ja, wie man sich da halt immer wieder, wie auf dem Präsentiertisch, sage ich immer, so mit den Beinen gespreizt da hinlegen muss und man die Ärzte in einem rumstochern und so. Und wenn man vielleicht schon ein Sexualtraumata mitbringt, dann ist das natürlich alles andere als hilfreich. Oder beziehungsweise, klar, es ist notwendig, bestimmte Untersuchungen zu machen. Und die Schulmedizin hat natürlich auch einen großen Wert so, aber es geht halt immer ums Wie, ne? Also, und bei mir war es halt damals so, dass dann irgendwie meine Frauenärztin gesagt hat, okay, sie nimmt jetzt dieses Gerät, dieses Spekulum, was halt eigentlich nur für Kinder oder Nonnen ist, weil ich halt zu der Zeit so eng dort unten war, ne? Und dann ist es halt besser, als wenn dann jemand versucht, dann irgendwie so
Ja.
da irgendwas anderes in einem reinzuschieben, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und das kommt halt immer darauf an, wie Ärzte auf einen eingehen. Weil ja, es ist halt einfach leider noch trauriger Fakt, dass auch wenn man von bestimmten Themen vielleicht weiß, die dann auch nicht ganz ernst genommen werden oder nicht mitgenommen werden
Ja.
in die Behandlung.
Wenn wir jetzt mal über das Trauma sprechen in der Kindheit, in der frühen Kindheit, inwiefern kann das in Zusammenhang stehen mit Endometriose? Also was spielt da eine Rolle? Ist das Nervensystem, ist das irgendwie da involviert? Was kannst du dazu sagen?
Ja, also wenn ich auf Trauma gucke, dann ist es ja nicht, dann spreche ich nicht von dem Ereignis, was passiert ist, sondern dem Einfluss, was dieses Ereignis auf dein System hatte. Und das ist halt auch ein großer Unterschied zu dem, wie halt auch in der Schulmedizin oft dieses Thema noch angegangen ist, weil man oft ja Traumatherapie zum Beispiel einen Platz meistens nur bekommt, wenn man wirklich dann Flashbacks hat und sonstiges und diese ganz, ja, eben krassen Symptome auch von einer posttraumatischen Belastungsstörung hat. Und ja, es hängt alles mit dem Nervensystem zusammen am Ende des Tages so. Und wenn wir Erlebnisse gemacht haben, wo wir ja im Überlebensmodus waren, egal ob das jetzt wirklich überlebensgefährlich oder lebensgefährlich war oder nicht, aber die Erfahrung, wie wir sie gemacht haben, das ist halt der Unterschied. Und viele Frauen mit Endometriose, mit denen ich gearbeitet habe, die sind schon von Natur aus eher feinfühligere Menschen. Und dann hat es halt vielleicht einen anderen Einfluss als bei anderen Menschen. Und ja, wie das genau physiologisch dann zusammenhängt, kann ich jetzt nicht genau sagen, weil ja, ich bin jetzt keine Medizinerin so, aber also manche klassifizieren Endometriose auch als eine Art Autoimmunkrankheit. Und wenn man diesem Gedankenstrang folgt, dann kann man ja sagen, okay, der Körper kämpft dann einen gewissen Grad mit sich selbst oder mit einem Teil von sich selbst. Egal, ob das jetzt das Thema Weiblichkeit ist, Sexualität, oder auch einfach, ja, sich selbst in einem gewissen Grad. Und ja,
Gibt es
also.
denn so bestimmte emotionale oder psychische Muster, die du bei deinen Klientinnen beobachtest?
Ja, absolut. Also viele, wie gesagt, sind sehr feinfühlig. Viele klassifizieren sich selber auch als hochsensibel, wobei man unterscheiden muss, was manche Leute als hochsensibel interpretieren, kann auch eine Trauma-Response sozusagen sein. Weil wenn wir, Trauma macht uns ja auch viel sensibler zu bestimmten Cues. So. Und manche denken dann, sie wären hochsensibel oder vielleicht sind sie es auch zu einem gewissen Grad, aber dann kommt halt das Trauma auch noch mit rein, was dann halt einen obendrauf setzt, sage ich jetzt mal. Und ja, viele stellen ihr Leben lang die Bedürfnisse anderer über die eigenen. Also People-Pleasing, Fawning ist ja auch ein Nervensystem-Response. Also ich muss für andere da sein, um überleben zu können. Ich muss ja ein gutes Mädchen sein, sage ich jetzt mal so. Und was halt krass ist, ist halt dann, wenn ich mit den Frauen spreche und so, ja, und wie hättest du es gerne denn, wie stattdessen aussieht? Was wünschst du dir denn? So, ja, das weiß ich gar nicht. Das ist für sie gar nicht greifbar mehr, weil sie ihr Leben so ausgelagert haben und nach den Bedürfnissen anderen oder auch den Erwartungen von außen angepasst haben, dass das auch verloren geht mit. Genau.
Jetzt hast du genannt, dieses People-Pleasing oder Fawning. Gibt es noch weitere Muster, die du erkennst? Beziehungsweise, du hattest ja gerade gesagt, dass es ja bestimmte Trauma-Responses gibt. Wie würde man diese erkennen?
Also viele Betroffene sprechen ja auch von chronischer Erschöpfung. Und klar, die hängt auch mit einem physiologischen Aspekt zusammen, den ich schon erwähnt habe, weil eben dort chronische Entzündungen im Körper sind. Aber es kann auch gleichzeitig eine Nervensystemreaktion sein, wo wir eben in so einer Art von Freeze-Modus sind. Ja, also wenn du dir vorstellst, es gibt ja, alle haben ja sicher ein oder andere Mal irgendwelche Tierdokus gesehen und dann siehst du halt, wie sich der Hase irgendwie totstellt, damit der Fuchs sie nicht bekommt. Und dann ist der Fuchs weg, weil er denkt, okay, einen toten Hasen will ich jetzt auch nicht essen. Und dann steht er auf, schüttelt sich und geht weiter, aber er stellt sich halt tot. Und das ist eben diese Freeze-Response, dieses. Und das kann aber eben auch bei Menschen dann zu so einer Art Kollaps führen und dann eben auch zu chronischer Erschöpfung, wenn wir halt ja da nicht mehr rauskommen. Weil natürlich ist es ganz normal, oder auch Fight or Flight ist ja sozusagen das Mittelding, bevor wir in Freeze gehen, so. Und wir brauchen diese Aktivierung, wir brauchen diese Nervensystem-Reaktionen, sind ja auch überlebenswichtig in vielen Situationen. Ich meine, wenn das Haus brennt, dann will ich aktiviert sein und rausrennen. So, ne? Aber das Problem ist halt, wenn wir dann nicht wieder zurückkommen in einen geerdeten, verbundenen Nervensystemstadium, sondern wenn wir halt entweder in der ständigen Anspannung, in der ständigen Hab-Acht-Stellung oder eben in diesem, ja, funktionalen Freeze irgendwie landen.
Ja. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass viele Betroffene das gar nicht merken, dass sie in so einem Zustand sind, weil das ihr Grundzustand ist.
Ja.
Und das ist ja so das Gefährliche, die kennen sie ja nicht anders. Die wissen ja gar nicht, wie fühlt sich denn wirklich Entspannung an? Wie fühlt es sich denn an, wenn mein Nervensystem wirklich entspannt ist, wenn es ruhig ist?
Ja.
Und manchmal kommt man dann dahin mit einem Urlaub und denkt so, ach, da, er hat so irgendwie. Aber so im Alltag ist man immer unter Anspannung, ne? Fight, flight, freeze, irgendwas da. Das Nervensystem ist immer am Achtung, Achtung, Gefahr, Gefahr. Ja.
Ja.
Und das ist natürlich ein, ich kämpfe gegen mich selbst im Endeffekt Modus, ne? Oder auch gegen das, was ich erlebt habe, was ich vielleicht, ja, projiziere auf meine Erfahrung, die ich im Hier und Jetzt mache, obwohl die gar nicht so gefährlich ist wie damals. Zum Beispiel, wenn man jetzt über Verluste spricht, das ist jetzt das, was bei mir in der Familie so das Traumata war, der Verlust von unserer Mutter sehr früh. Und diese ständige Verlustangst, damit zu leben und gar nicht mehr zu merken, das ist gar nicht normal, in diesem Zustand die ganze Zeit zu sein von dieser Anspannung. Ja.
Ja. Ja,
Ja.
ich meine, da kommt ja auch oft noch dazu, so das eine ist, dass sie es nicht kennen, aber das andere ist ja auch, dass dann so eine Angst da ist, so okay, was könnte passieren, wenn ich mich überhaupt mal entspanne, wenn ich das zulasse, dass mal nichts ist. Und deswegen, ja, finden wir dann halt immer so tolle Lösungsstrategien, wie entweder wir sind die ganze Zeit beschäftigt mit irgendwas, egal ob familiär oder beruflich, oder wir lenken uns halt einfach ab mit unseren Handys, mit Netflix, so. Und ja, weil das natürlich auch Angst macht, wenn man halt jahrelang irgendwas in eine schöne kleine Box irgendwo versteckt hat. Was passiert eigentlich, wenn ich mich entspanne, wenn ich mal Ruhe gebe, wenn ich mal wirklich, ja, mit dem bin.
Ja, was kommt da hoch, ne? Auch,
Ja.
ja. Also viele Frauen mit Endometriose, aber ich glaube auch, ich würde jetzt einfach mal generell von Frauen sprechen, erleben ja Scham, Leistungsdruck, oder auch das Gefühl, ständig funktionieren zu müssen. Was macht das psychologisch und ja auch körperlich mit uns?
Ja, es versetzt einen natürlich in immensen Druck, ne? Und ich meine, das eine ist der gesellschaftliche Druck, der halt zum gewissen Grad da ist. Aber den größten Druck, den viele Frauen erleben, machen sie sich selber, weil sie eben das Gefühl haben, sie müssen das machen. Sie müssen, eben leisten, um gemocht zu werden, um geliebt zu werden, um Teil der Gemeinschaft zu sein, um anerkannt zu werden. Oder sie müssen ja eben funktionieren, weil sonst, wenn sie sich jetzt zum Beispiel immer um alle anderen kümmern und sie dann nicht mehr funktionieren, dann könnte es ja sein, dass sie dann nicht mehr Teil dieser Gemeinschaft sein können. Und das ist natürlich auch ein elementares Bedürfnis aller Menschen. Ich meine, das war auch ja früher überlebenswichtig, Teil von der Gemeinschaft zu sein. Wenn du ausgestoßen wirst, dann ja, konntest du zusehen, wie du überlebst, so. Und deswegen ist es halt für uns Menschen so, so wichtig. Und das ist so ein elementares Bedürfnis und so eine elementare Angst eben auch. Und ja, dadurch kommt halt dieser Druck, den wir uns dann selber machen. Und ja, Scham natürlich auch gesellschaftlich großes Thema, gerade was Frauen angeht, was Weiblichkeit angeht, was weibliche Sexualität angeht. Und ja, das ist einfach, das sitzt so, so tief. Also da muss dir selber persönlich gar nicht groß was passiert sein in diesem Zusammenhang, sondern es kann auch sein, dass deiner Mutter, deiner Großmutter, deiner Urgroßmutter irgendwie etwas in der Form passiert ist, wo sie elementar beschämt wurde, was dann epigenetisch sozusagen transgenerational dir mitgegeben wurde. So, okay, ich darf meine Weiblichkeit nicht zeigen, weil dann bin ich total zum Beispiel, ja, dann ist es gefährlich für mich, weil dann könnte ich ja Opfer einer Gewalttat werden. Oder ja, weiblich zu sein ist schamvoll, weil dann ist man ja irgendwie so gleich obszön oder so und stößt anderen auf oder was auch immer. Also,
Ja.
und körperlich, ja, auch körperlich immenser Druck, ne? Immense Anspannung. Ich meine, viele spüren es im Rücken, wenn sie jetzt keine gynäkologischen Themen haben. Hier halten wir oft so, so viel. Und ja, aber eben auch im Beckenbereich, wie eng wir da dann sind, ne, ist auch wirklich krass. Und ja, sich loslassen zu können, also das muss man dann erst wieder lernen. Und ich meine, das eine ist so, ja, warum will ich das lernen? Ja, zum einen, weil es mir dann besser geht und zum anderen, weil es ja auch schön ist. So, also wenn ich jetzt gerade wieder zurück den Bogen spinne in meinem Kopf zum Thema Sexualität und Scham, so, ja, für viele Frauen ist es normal, sie machen das für den Partner mehr als für sich selber und können aber dann gar nicht so loslassen, um dann überhaupt einen Orgasmus zu haben, weil dafür musst du ja auch wieder auch entspannen können zum gewissen Grad. Und ja, es hängt alles zusammen.
Ja, es ist so spannend. Das hängt wirklich alles zusammen. Und ich finde es auch so wichtig, einfach hier auch nochmal zu unterstreichen, dass nur weil sich etwas auf körperlicher Ebene zeigt, das nicht heißt, naja, wir bekämpfen es jetzt, bekämpfen in Anführungsstrichen, es jetzt auch nur auf körperlicher Ebene, sondern wir müssen uns solche Themen einfach ganzheitlich anschauen. Und wie du sagst, da. Ob es jetzt mit Endometriose ist oder generell, ist ja, also es ist einfach generell ein Frauenthema. Dieses Scham, Leistungsdruck, funktionieren zu müssen, so viel zu tragen auch. Also, das ist zum Beispiel auch was, was ich auch ganz stark habe. Ich habe wirklich Haltung, Schulterthemen, weil ich transgenerational, wie auch immer, durch meine Biografie viel auf meinen Schultern habe, ja, viel Last auf meinen Schultern habe. Und da Stück für Stück dran zu arbeiten, das ist halt das ist unsere Arbeit. Dafür sind wir hier, ne? Das irgendwie uns da weiterzuentwickeln. Du hast gerade schon gesagt, Weiblichkeit ist auch ein ganz großes Thema. Und also inwiefern oder welche Rolle spielen denn diese Themen Weiblichkeit, Zyklusbewusstsein, auch die Annahme der eigenen Weiblichkeit des Frauseins in deiner Arbeit noch Rolle?
Es ist super wichtig, weil gerade mit dem Thema Endometriose, Adenomyose, mit der Möglichkeit, eventuell nie Mutter werden zu können, ist da oft eine sehr, sehr große Wut gegenüber der eigenen Weiblichkeit. Weil klar, es gibt irgendwie 0,1% an Personen mit männlichen Körpern, die auch irgendwie Endometriose haben. Aber am Ende des Tages ist es eine Frauenkrankheit. Das heißt, wenn ich nicht weiblich wäre, hätte ich diese Schmerzen nicht, hätte ich diese Beschwerden nicht. Und ja, wer bin ich als Frau, wenn ich eventuell nicht Mutter werde? So. Weil, ja, ich bin immer noch schockiert. Ich hatte jetzt vor kurzem meinen jährlichen Endometriose-Kongress und so viele haben dort erzählt, dass ihnen mit Ende 20, Anfang 30 schon zu einer Hysterektomie geraten wird. So. Und ich meine, klar, du kannst immer adoptieren, vielleicht. Das ist in Deutschland ja auch nicht so einfach. Aber es ist halt ein großes Thema. So. Und wenn wir gesellschaftlich irgendwie so konditioniert sind, dass Frau sein auch mit Mutter sein zum gewissen Grad gleichgestellt ist, dürfen die Frauen für sich oder müssen, dürfen, für sich erstmal neu, ja, interpretieren und identifizieren, wer sie als Frau in dieser Gesellschaft sein dürfen. Mit oder ohne Kinder. Also, und ja, Zyklusbewusstsein, boah, das ist so ein wichtiges Thema, weil ich mir denke, ja, bei mir war es früher auch so. Ich wusste, okay, es gibt eine Phase, wo ich dann irgendwie blute und das ist doof. Und ja, ich hatte dann damals dann eben auch schon Schmerzen, aber damals dachte ich, okay, das ist halt bei manchen Frauen so, ne? Und dann gibt es halt die Phase, wo ich nicht blute. Aber was da hormonell passiert, was da sonst so irgendwie vonstatten geht, wie ich mich unterstützen kann. Ja, also wurde ja nie mitgegeben. Was man an Sexualkunde, also zumindest in meiner Zeit, bekommen hat, war so, okay, ja, hier, so funktioniert es, dass man schwanger wird, aber werdet bloß nicht schwanger, so, ne? Also, als würde das so passieren. Und ja, also sich wieder mit dem eigenen Zyklus oder auch der zyklischen Qualität der Weiblichkeit sozusagen zu verbinden, ist super, super wertvoll, weil ja viele Frauen mit Endometriose und Adenomyose, die haben halt auch keinen Zyklus mehr, entweder zwischenzeitlich, weil sie eben in künstlichen Wechseljahren sind durch Hormontherapie oder eben weil sie schon eine Hysterektomie hinter sich haben. Und da empfehle ich halt immer, sich ein bisschen in gewisser Weise auch an den Mond sozusagen zu orientieren, um diese Verbindung zu dieser zyklischen Qualität weiter in sich kultivieren zu können, weil es ist halt einfach etwas elementar Weibliches so. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und wie du gesagt hast, Annahme von dem, was ist, das ist so. Ja, die Basis für alles andere. So, weil ich muss erst annehmen, was ist, egal ob im Innen als, oder im Außen, bevor ich es verändern kann. Wenn ich direkt in den Konflikt gehe und in den Widerstand gehe, das ist wie in der Physik, aus Druck entsteht Gegendruck und dann laufe ich weiter gegen die Wand. So. Und wenn ich aber sage, okay, es ist okay, dass es gerade nicht okay ist und ich kann mich annehmen, ich kann meine Historie annehmen, ich kann meine Diagnose annehmen und dann aber aus diesem, ja, positiven oder zumindest verbundenen State zu sagen, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte für ein besseres Wohlbefinden, weniger Beschwerden etc., ist eine ganz andere Energie und in meiner Erfahrung eben auch der Schlüssel für dann auch langfristige Erfolge. So. Weil gerade wenn wir in der Gesellschaft immer nur kämpfen, egal ob wir ja für Anerkennung kämpfen oder sonst irgendwas oder eben auch gegen unsere Endometriose kämpfen, gegen unsere Beschwerden kämpfen, das ist, ja, das ist eben, funktioniert halt meistens leider nicht so. Und was mir halt immer so wichtig ist, ist, unser Körper will ja auch gesund sein. Unser Körper will ja auch sich wohlfühlen. Und wenn wir dann diese ganze Wut oder diesen Kampf sozusagen gegen unseren Körper führen, klar kann das zu zwischenzeitlichen Besserungen führen. Who knows? Aber langfristig nicht.
Ja, und es kostet sehr viel Energie. Und wenn man eh schon diese Entzündung im Körper hat, die sehr energieraubend ist, ist ja Energie auch eine der wichtigsten Währungen, die man dann auch hat, ne?
Absolut.
Ja. Glaubst du, dass die Art, wie wir in der Gesellschaft mit Frauenkörpern umgehen oder auch darauf blicken, auf Frauenkörper, die Entstehung von solchen Erkrankungen wie jetzt Endometriose oder auch die Verstärkung beeinflusst?
Ja, ich denke auf jeden Fall, weil wenn wir unsere Weiblichkeit und unseren Körper als etwas Schamvolles betrachten, das mag unser Körper ja auch nicht. So, der denkt sich dann ja, okay, FU, sage ich jetzt mal. Und wir versuchen zu sehr in der Gesellschaft zu funktionieren wie Männer. Also ich habe das selber auch jahrelang gemacht. Für mich war so das Motto, ja, ich bin stark und ich bin leistungsfähig, obwohl ich eine Frau bin, trotz meiner Weiblichkeit. Und hatte halt immer so den Druck, mich zu beweisen. Und das ist halt auch bei vielen Frauen so, so, okay, wir müssen, es gibt schon so viel Ungerechtigkeit gegenüber Frauen. Was jetzt halt gerade im Berufsleben die Pay Gap angeht, etc. Ja, wie können wir beweisen, dass wir genauso funktionieren wie Männer und genauso viel leisten können? Ja, wir nehmen die Pille durch, wir funktionieren und wir leisten, leisten, leisten. Und ja, aber unser Körper, unsere Weiblichkeit bleibt halt total auf der Strecke. Und es ist ja, Pandemie darf man heutzutage ja nicht mehr so wirklich sagen. Aber ja, es ist einfach ein großes gesellschaftliches Problem so. Weil auch jetzt, wenn ich mit Frauen in meinen Yogastunden so spreche, die jetzt halt nicht unbedingt Endometriose haben, dann ist das halt auch immer wieder so ein Thema irgendwie. Ja, wie kann das sein? Wie kann das sein? Aber wenn wir uns anschauen, wie die Gesellschaft funktioniert, wie wir unseren Zyklus unterdrücken, indem wir eben die Pille durchnehmen oder halt uns mit Schmerzmitteln vollstopfen oder halt auch, wie schambesetzt die Menstruation auch immer noch ist zum großen Teilen. Also, dann so, ich weiß noch so in der Schule irgendwie so dann heimlich so, hast du vielleicht auch einen Tampon?
Ja.
Ja, hier. Also heute würde ich halt sagen, ja, hier, also, weißt du. Und natürlich macht das was mit uns, weil dann haben wir ja nicht mehr, also wir müssen sozusagen ja für unsere Existenz kämpfen, in gewissen Grad. Wir müssen für unsere Existenz leisten. Wir müssen beweisen, dass wir trotz, ja, trotz dem Frau sein genauso viel wert sind. Und ich meine, ja, ich meine, in der letzten Welle, sage ich, des Feminismus war das halt auch einfach das, was so propagiert wurde. Und ich meine, die hat uns viel gebracht. Aber heutzutage ist halt wichtig zu sagen, ja, wir können so viel leisten wie Männer, wir müssen es aber nicht. Und wir dürfen uns erlauben, uns einzugestehen, dass unsere Körper anders sind, dass unsere Körper andere Bedürfnisse haben. Und anfangen, auf diese zu hören. Und dann kann unsere Weiblichkeit nicht etwas sein, trotzdem wir kraftvoll und stark sind, sondern was uns kraftvoll und stark macht. So, ne? Und ja, das ist so der Weg, den ich propagiere, sage ich jetzt mal.
Ja, und dass wir Frauen auch erkennen, dass wir nicht eben nicht nur die gleichen Fähigkeiten haben wie Männer, so, sondern also dass wir dann auch mithalten können oder auch uns Pausen gönnen können sollten. Gleichzeitig haben wir aber auch Fähigkeiten, auf die wir uns auch wieder zurückbesinnen dürfen, ne? Also dieses Intuitive, dass wir feinfühliger sind, meistens empathischer. Das sind jetzt natürlich Stereotypen. Es gibt natürlich auch viele Männer, die feinfühlig sind und intuitiv und so. Also, ne, die Übergänge sind fließend. Gleichzeitig uns wieder zurückzubesinnen. Wir sind Frauen. Es ist gut, dass wir Frauen sind. Und wofür ist es gut? Und was kann ich gut? Und wie du sagst, uns nicht dafür zu schämen, ja. Nochmal zurückzukommen auf das Thema auch Endometriose. Auf deinem Instagram-Account schreibst du ja auch, dass du für ein erfülltes Leben mit Endometriose bist. Was
Ja.
bedeutet Erfüllung für dich in diesem Kontext?
Also für mich bedeutet das, dass ich mein Leben genieße, dass ich mein Leben auskoste und eben einen Fokus darauf setze, was gut ist, was funktioniert, was auf der Habenseite ist sozusagen. Statt ja, den Fokus eben auf den ganzen Schmerz und alles, was vielleicht nicht mehr möglich ist, zu stellen. Und auch ein State, wo ich sozusagen mein Kopf, mein Herz und meinem Körper sozusagen im Einklang begegne und mit allen drei Ebenen sozusagen mich für ein besseres Wohlbefinden, für eine bessere Gesundheit einsetze. Weil am Ende des Tages ist es ja, egal, ob du einen schulmedizinischen Weg willst oder einen alternativen Weg willst. Aber was ich halt wichtig finde, ist halt, dass diese Entscheidung aus dir heraus entstehen kann und du das Gefühl hast, ja, das ist der richtige Weg und nicht aus Angst, oh, wenn ich jetzt das nicht mache, dann bin ich schuld, wenn es nicht besser wird oder wenn ich das nicht mache, dann ist mein Leben zu Ende oder was auch immer so, ne? Und das geht halt meiner Erfahrung nach einfach am besten durch die Verbindung mit dem Körper, weil unser Körper in uns wissen wir, dass wir genug sind und gut sind, so wie wir sind. Und wir werden mit einem guten Maß an Urvertrauen und Intuition geboren. Wir verlieren nur den Zugang dazu. Und ja, wenn wir hier uns Stück für Stück dem wieder annähern und hier wieder Verbindung eingehen mit uns selber, mit unserem Körper, mit unserer Weiblichkeit und ja, da wirklich eine liebevolle Beziehung auch haben, wo wir wirklich im inneren Dialog nicht nur sagen, okay, das will ich weghaben und das ist scheiße, sondern ja, wie können wir gemeinsam hier eine Lösung finden, die halt wirklich, die richtige ist immer schwierig zu sagen, aber für diesen Zeitpunkt also für diesen Moment die bestmögliche Entscheidung ist, dann ist es super wertvoll, weil dann kannst du sagen, okay, ich habe zu dem Punkt vielleicht die Entscheidung getroffen, entweder mich operieren zu lassen oder mich nicht operieren zu lassen, aber es war zum Zeitpunkt die richtige Entscheidung. Und ich zerdenke mich dann nicht und mache mir dann Vorwürfe, oh Gott, warum habe ich denn jetzt die Pille abgesetzt? So, ah. So ja, weil ich wusste, das ist nicht mehr mein Weg. Oder ja, die OP, die musste jetzt einfach sein zu dem Zeitpunkt, weil sonst hätte ich vielleicht ein anderes Organ verloren oder was auch immer. Und ja, eben von innen heraus dann Entscheidungen treffen zu können und leben zu können und den Körper auch als etwas zu sehen, was so viel Potenzial für Freude, für Genuss, für like Fülle hat und nicht nur etwas, was dir Beschwerden, Schmerzen und Sorgen bereitet.
Ja. Viele Frauen mit Endometriose suchen, glaube ich, auch nach einem Weg der Heilung. Was würdest du sagen, ist Heilung von Endometriose möglich? Und wenn ja, wie definierst du diese Heilung?
Also das Wort Heilung im Zusammenhang mit Endometriose ist sehr schwierig, weil es eben eine chronische Erkrankung ist. Ich spreche selber immer vom Heilungsweg, weil es für mich ein Prozess ist, aber nicht mit dem Ziel, okay, ich bin jetzt geheilt und ich habe keine Endometriose mehr und es ist alles weg, sondern ich bin auf einem Heilungsweg mit Endometriose und Adenomyose etc. was mich einfach dazu führt, dass ich beschwerdefreier bin und glücklicher bin. Und das ist am Ende des Tages eigentlich das Wichtigste. Ob da jetzt halt gerade bei mir, wenn ich beschwerdefrei bin und ein gutes Leben fühle, was da jetzt gerade noch los ist oder nicht los ist oder ob das wiederkommen kann oder nicht wiederkommen kann. Ja, wenn ich mir da die ganze Zeit Gedanken drüber mache, dann werde ich auch nicht glücklich so, sondern ja, einen Weg zu finden, zu sagen, okay, es ist gut so, wie es ist und egal was passiert, ich weiß, dass es gut sein wird, auch wenn es vielleicht mal hier wieder irgendwie einen Dämpfer gibt, weil das eine sind klar neue Schmerzschübe oder was auch immer, was passieren kann. Kein Mensch kann dir Heilung versprechen. Also ich kenne Menschen oder Frauen, die sagen, ja, sie haben sich davon geheilt. Ich sage, okay, ich bin beschwerdefrei, was in meinem Unterleib los ist, keine Ahnung. Also, aber es geht halt darum zu sagen, wie kannst du ein gutes Leben führen mit dieser Diagnose? Muss es das Wort, musst du geheilt sein oder kannst du einfach sagen, hey, ich bin happy mit mir selber, ich bin happy mit meinem Körper, ich bin happy mit dem Leben, was ich mir hier kultiviere und ja, ich weiß, ich habe hier die Sicherheit in mir selber, wo wir das Nervensystem wieder mit reinbringen, die Sicherheit in mir selber, dass ich weiß, egal was passiert, ich kann damit umgehen, ich werde einen Weg dafür finden, damit finden. So, und das ist halt das, was für mich so, ja, das Ziel ist auch in meiner Arbeit mit den Frauen, weil ich kann niemandem versprechen, dass sie geheilt werden, dass sie für immer keine Schmerzen mehr haben, auch wenn viele Frauen, die mit mir gearbeitet haben, wirklich, ja, langfristig weniger Beschwerden haben, so. Ich kann niemandem versprechen, dass sie dann schwanger werden, du ja auch nicht, so. Aber es geht ja darum, wie gehst du mit deinem Leben um? Wie kultivierst du dir ein Leben, wo ja, sich wirklich nach dir anfühlt, egal was halt sonst außenrum passiert. So.
Ja. Welche ersten Schritte empfiehlst du jetzt Frauen, die sich gerade vielleicht auch ein bisschen ohnmächtig fühlen, weil sie einfach chronische Schmerzen haben?
Puh, also das ist immer wirklich sehr individuell, weil Endometriose ist auch einfach seine sehr vielfältige Krankheit, wenn ich das sagen darf. Also wird nicht umsonst das Chamäleon der Frauenkrankheiten genannt. Also es kommt wirklich drauf an, wie das Ausmaß ist, wo sie gerade stehen, so, ne? Was ich halt immer super wertvoll finde, ist halt verschiedene Sachen auszuprobieren. Ob es jetzt Ernährung ist, ob es jetzt halt Yoga oder andere Bewegungsformen sind, in denen du halt schon mal in Kontakt gehst mit dir selber, um zu schauen, okay, was tut dir gut, was tut dir nicht gut. Weil nur weil jetzt für manche Leute es super ist, wenn sie auf Gluten verzichten, ist das nicht was, was für alle gut ist. So. Und ja, da einfach offen und neugierig damit umzugehen. So, weil ja, das ist, wir lernen sozusagen, den eigenen Körper zu erforschen und ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, was ist genau das, was mein Körper jetzt braucht? Was mein Körper braucht, ist nicht dasselbe, was dein Körper braucht, so. Und klar, aus meinem Metier so hilft es halt da auch, eine positive Beziehung mit dem eigenen Körper zu kultivieren. Das kann durch Yoga sein, das kann durch andere bewusste Bewegung sein. Jetzt hat nicht unbedingt HIIT-Training im Fitnessstudio, aber etwas, wo du halt wirklich auch ins Spüren kommst von dem, was ist und sorry, ich muss kurz den Vorhang ziehen. Ja, da eben in den Kontakt gehen und eben auch zu gucken, okay, wo stehe ich psychisch und emotional? Was sind vielleicht Themen hier, die gesehen werden dürfen? Wo ich anfangen darf, mich selber ernst zu nehmen? Auch wenn ich keine Flashbacks habe, auch wenn ich nicht hier die krasse irgendwie Missbrauchserfahrung gemacht habe, von dem man im Fernsehen hört. Weil, ja, also gerade im Kindesalter kann so viel einen traumatischen Einfluss auf dein Nervensystem haben. Man sagt auch, es ist alles, was zu viel, zu schnell und ohne die richtige Unterstützung passiert ist. So. Und du kannst auch vernachlässigt worden sein, ohne dass dir irgendwie was Großes gefehlt hat, aber emotionale Vernachlässigung. Gerade bei Kindern von Eltern, die ihr Leben lang gearbeitet haben, um eben die Kinder gut versorgen zu können. Das heißt, ja, die Familie war glücklich, es war eine gute Familie, die Eltern haben sich gekümmert, wenn sie da waren, aber waren halt vielleicht oft nicht da. Und das heißt dann nicht, dass deine Eltern böse waren, sondern wenn du halt viel allein warst, dann kann das auch, ja, einen Einfluss eben auf dein Nervensystem, auf deine Psyche gehabt haben. Und das wiederum sind dann natürlich wieder Themen, die einen Einfluss auf deine Gesundheit haben und auf deine Endometriose haben. Und hier dir dann auch zu erlauben, nach Hilfe zu fragen, weil ja, wir können vieles alleine, aber wir müssen es nicht. Und ja, viele Frauen sind halt auch so überunabhängig so und mussten immer stark sein, weil das war halt einfach vielleicht schon von Kind auf mussten sie sich um andere kümmern und waren immer die Starke. Und dann sich zu erlauben, hey, es ist okay, auch mal nicht immer stark sein zu müssen. Das nimmt dir an deiner Stärke nichts. Du wirst immer trotzdem stark sein, aber du darfst auch mal sozusagen weich werden, sanft werden, nach innen kehren und ja, die Unterstützung auch helfen, holen, dir helfen lassen so. Und ja, weil das ist dann auch ein Zeichen von wahrer Stärke, wenn du siehst, okay, hier ist ein Thema, da komme ich alleine nicht weiter, da hole ich mir Unterstützung. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eben, ja, dass du halt eigentlich besser weißt, was du brauchst. Und ja, ich kann da stundenlang drüber reden.
Das ist so
Das
schön. Ja,
muss
könnt
man.
ihr auch stundenlang zuhören, Eva. Ich finde es so, also ich finde es so toll. Ich stimme mit allem überein, was du sagst. Ich finde es richtig schön. Du hast gerade einen ganz guten Punkt gesagt, ne? Nicht immer nur alles versuchen alleine zu machen, sondern sich auch Hilfe zu holen oder Unterstützung zu holen. Das ist eine gute Überleitung. Wo können denn Hörerinnen von der Podcast-Folge mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
Am besten über Instagram @die.eva.sturm oder über meine Webseite www.feminine.yoga. Wobei ich jetzt ja, wie gesagt, nicht mehr nur Yoga anbiete und sich die Domain in bestimmter Zukunft auch verändern wird, aber aktuell ist das noch auf jeden Fall der Ort, wo du auch noch mehr über mich und meine Arbeit erfahren kannst
Sehr
und
cool.
dich auch auf mein Newsletter zum Beispiel anmelden kannst, um zu hören, was sonst so geht.
Richtig gut. Ich glaube, auf dem Newsletter bin ich auch, fällt mir gerade ein. Ja, also ich werde natürlich alles verlinken in den Shownotes, dass man dich auch sehr schnell findet und dir auch folgen kann, direkt auf Instagram mit deinen wertvollen Beiträgen, die du da auch hast. Gibt es sonst gerade noch ein Angebot, wo du sagst, das möchtest du teilen? Gibt es einen Kurs, Mentoring, Workshop? Gibt es da gerade irgendwas, wo du sagst, das ist wichtig?
Also, Yoga, wie gesagt, war für mich damals ein Einstiegspunkt, wirklich wieder mir zu erlauben, in den Kontakt mit mir selbst, mit meinem Schoßraum, mit meiner Weiblichkeit zu kommen und auch eben in diese Entspannung, von der wir vorher gesprochen haben. Und da habe ich einen 6-wöchigen Kurs, den gibt es jederzeit als Selbstlernkurs. Ich mache den regelmäßig auch live, aber als Selbstlernkurs ist er auch jederzeit zugänglich. Der heißt Lebenslust statt Endofrust mit Yoga bei Endometriose. Und da habe ich, wie gesagt, schon über 100 Frauen mit begleitet. Und es hat sehr viel positive ja, Erfolgsgeschichten daraus ergeben. Und ansonsten biete ich aktuell noch Aufstellungen eben an, auch als Einzelsessions, wo man zum Beispiel sich das Thema Endometriose im Körper im Dialog Aufstellung angucken kann und gucken kann, was da vielleicht noch mit zusammenhängt. Aber gerade was eben auch psychische Themen angeht und Familienthemen angeht, Familienaufstellung, Autonomieaufstellung, da gibt es so viele Möglichkeiten, auch da eben unbewusste Themen bewusster zu machen, um dann darauf hingegen ja, nächste Schritte einzuleiten. Und dann habe ich natürlich noch ein Coaching-Programm, was dann eine längere Begleitung ist und sehr individuell auf die Bedürfnisse und auch die Themen, die die Frauen eben mitbringen. Genau.
Schön. Machst du die Aufstellung und die Begleitung auch online?
Ja, also ich arbeite eigentlich zu 90% online. Ich habe mich damals während Corona selbstständig gemacht, da ging es nicht anders. Und deswegen ist halt ja auch ein Großteil meiner Community aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich hatte auch welche schon, die in Spanien gelebt haben oder auf Chile, in Chile. Und ja, das ist super, super kraftvoll auch, gerade Aufstellungen digital. Das hätte ich früher auch so gar nicht erwartet, weil die traditionelle Aufstellungsform ist ja in persona, auch mit StellvertreterInnen und so weiter. Aber ja, in der Form, wie ich es gelernt habe und wie ich es übe, ist es eigentlich klar, man kann es auch persönlich machen, aber eben online alles, ja.
Ja.
Und genau, München, wo ich jetzt seit mittlerweile wieder wohne, gibt es auch regelmäßige Yogastunden von mir in verschiedenen Studios. Da kann man mich dann auch noch persönlich finden.
Wie schön.
Genau.
Also danke dir, Eva. Danke für dein ganzes Wissen, was du jetzt mit uns geteilt hast und einfach für deine Arbeit, für dein Sein. Du bist eine große Bereicherung für viele Frauen mit Endometriose, aber auch ohne. Also ja, vielen Dank, dass du uns ein bisschen was erzählt hast hier.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das berührt mich gerade total. Vielleicht Pipi in den Augen. Ja, und das kann ich nur zurückgeben, was deine Arbeit angeht, weil es ja auch wirklich ein großes, großes Thema ist und ich ja auch so gut kenne mit den Frauen, mit denen ich arbeite, die auch das Kinderwunschthema mitbringen. Und da die Frauen wieder ins Vertrauen, in die Selbstwirksamkeit, in die Selbstermächtigung zu bringen, ist halt alles, weil wenn wir einer Frau helfen und in einer Linie sozusagen da was lösen können, dann hat das auch einen positiven Ripple-Effekt auf zukünftige Generationen und auch auf die Menschen um diese Person herum, in meiner Meinung nach. Und ja, wir brauchen einfach mehr Heilung auf dieser Welt, damit wir in dieser Gesellschaft auch langfristig ja was verbessern können, weil
Ja,
geheilte
absolut.
Menschen heilen Menschen und
Genau, ja.
verletzte Menschen. Well.
Verletzten Menschen, ja. Ich danke dir, Eva. Danke für alles.
Ja, danke dir.
Du Liebe, ich danke dir, dass du bis hierher zugehört hast und ich hoffe, du konntest dir sehr viel daraus mitnehmen. Du findest alle Infos zu Eva in den Shownotes und auch zu mir, wenn du sagst, du möchtest mein Journal bestellen, was dich die nächsten 6 Zyklen begleiten darf und auch dir wieder ein stärkeres Körpervertrauen schenkt und Selbstvertrauen und dich mit deiner Weiblichkeit in Kontakt bringt, dann ist mein Journal genau das Richtige. Oder du sagst, Sandy, ich möchte unbedingt mit dir im 1 zu 1 zusammenarbeiten oder mit meiner Teamcoach Claudi, dann geh mal auf meine Website und ja, da findest du einen Fragebogen, der ist ganz kurz, den darfst du mir ausfüllen und ich melde mich dann bei dir per E-Mail mit Terminvorschlägen und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht ganz bald persönlich kennenlernen. Und ja. Ich wünsche dir jetzt erstmal an der Stelle alles Liebe, alles Gute und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.